Herzlich willkommen zur audiodeskriptiven Einführung zu Warten auf Godot von Samuel Beckett. Die Inszenierung des Regisseurs Luc Perceval basiert auf einer Übersetzung aus dem Französischen von Elmar Tophofen. Sie feierte am 11. April 2025 am Berliner Ensemble Premiere und dauert circa 2,5 Stunden, einschließlich einer Pause. Regie Luc Perceval, Bühne Katrin Brack, Kostüm Ilse Vandenbusche, musikalische Leitung Rainer Süßmilch, Philipp Hagen, Licht Marc van den Ness, Dramaturgie Amelie Johanna Haag. Es spielen Matthias Brandt als Estragon, Paul Herwig als Wladimir, Oliver Kraushaar als Pozzo, Jannik Mühlenweg als Lucky, Roderich Gramse als Ein Junge bzw. Jürgen Linneweber als Ein Junge. Dazu gibt es Live-Musik von Philipp Hagen. Zum Theatersaal. Wir befinden uns im großen Saal des Berliner Ensembles, im neobarocken Bau des Hauses am Schiffbauerdamm. Bis zu 700 Gäste finden hier Platz. Weinrote Samttapete schmückt die Wände des prunkvollen Saals. Er verfügt über ein Parkett sowie zwei halbrund geschwungene Ränge mit beige-goldenen Balustraden. Zwischen den beiden Rängen ragen 12 Säulen empor, an denen goldverzierte Frauenstatuen prangen. Über den ehemaligen Kaiserlogen sind 2 große Wappen in den Stuck eingearbeitet. Rechts prangt ein Bär im Wappen. Er ist verkohlt. Links ein Reichsadler. Der ist mit fettem roten Pinsel durchgestrichen. Hierzu ein Zitat aus einem Programmheft. Als Brecht 1954 mit dem Berliner Ensemble in das Theater am Schiffbauerdamm zog, ließ er bei einer ersten Begehung des Bühnenraumes sogleich den Adler des preußischen Wappens über der Kaiserloge mit einem roten Kreuz durchstreichen. Eine ebenso offensive wie konservierende Geste, die zeigt, dass man um eine Gefahr wissen muss, um ihr entgegenwirken zu können. Eine kleine verglaste Loge im ersten Rang dient als Sprechkabine für die Audiodeskription. Zum Stück. An einem unbestimmten Ort, zu einer unbestimmten Zeit, warten Wladimir und Estragon auf Godot. Weder wissen sie, wer er ist, noch was sie von ihm wollen. Unklar ist auch, wann bzw. ob er überhaupt kommen wird. Allein das Warten auf den ominösen Unbekannten suggeriert seine Existenz. Auch die Geschichte der beiden Wartenden ist ungesichert. Weder scheinen sie eine Vergangenheit zu haben, noch mehr als eine vage Vorstellung von ihrer Zukunft. Die Gegenwart wirkt wie ein Moment des Stillstands. Um die Qual des Wartens und Nicht-Gehen-Könnens zu ertragen, widmen sie sich dem Spielen. Unterbrochen wird ihre Monotonie vom plötzlichen Auftreten eines ungleichen Paares, ein blasierter Herr namens Pozzo und dessen Knecht Lucky. Wenn er gewusst hätte, worauf Estragon und Wladimir warten, hätte er das Stück nicht geschrieben, antwortete Beckett einst. Interessant ist, dass der 1989 verstorbene Beckett testamentarisch ein sehr strenges Regelwerk für seine Werke hinterließ. So darf das Stück »Warten auf Godot« beispielsweise nur von männlichen Darstellern gespielt werden. Darüber hinaus machte er strikte Vorgaben bezüglich der zu verwendenden Übersetzung, den Kostümen und dem Bühnenbild. Zur Bühne. Beckett bevorzugte eine reduzierte, fast leere Bühne, die die Isolation und das Nichts der Figuren unterstreicht. Er selbst gab bei der Uraufführung in Paris Anweisungen, die er aber nicht als Dogma verstand. Wichtig war ihm die Einfachheit und Klarheit der Bühne, die er als Landstraße, ein Baum, Abend beschrieb. Der Baum, oft als einziger Gegenstand auf der Bühne, symbolisiert das Warten und die Vergänglichkeit. In der Audioeinführung des Berliner Ensembles zum Stück sagt Dramaturgin Amelie Haag, es muss einen Baum geben, der eine Rolle spielt, Nun kann man den Baum auch verschieden darstellen. Wir sind ja im Theater. Die Bühnenwände sind schwarz. Auf dem ebenfalls schwarzen typischen Theaterholzboden und im Raum sind etwa 25 alte Bühnenscheinwerfer verteilt, von unterschiedlicher Größe und Leuchtkraft. Der Boden weist viele Gebrauchsspuren auf. Somit ist die Bühnengestaltung ein klarer Verweis auf das Theater, der sich auch in vielen Momenten des Stückes wiederfindet. Die Bühne wird zu einem schlichten, unbestimmten Ort, der lediglich durch die alten, heute oft nicht mehr gebräuchlichen Scheinwerfer beleuchtet wird und gänzlich auf zusätzliches Bühnenlicht verzichtet. Dazu noch einmal Amelie Haag. Die Scheinwerfer haben auch noch diese Klappen. Das sieht dann aus wie ein Auge, das sich öffnet. Da gibt es Schatten und so weiter. Einige der Scheinwerfer hängen an Seilen von der Decke, ändern Höhe und Lichteinfall und werfen riesige Schatten an die Bühnenrückwand. Zu Beginn des Stücks läuft Estragon zu einem großen Scheinwerfer vorne links am Boden. Wieder und wieder sucht er diesen Scheinwerfer auf und lässt sich erschöpft vor ihm nieder. Die Öffnung eines großen, mittigen Scheinwerfers mit warmem, orangefarbenen Licht dient Wladimir zum Trocknen seiner Kleidung. Auch er kehrt im Stück mehrere Male an diesen mittigen Scheinwerfer zurück. Hinter anderen Scheinwerfern sind ovale braune Klistiere versteckt, die als wichtige Bühnenaccessoires verschiedenartig zum Einsatz kommen. Im weiteren Verlauf des Stückes erscheint in einem grellen Lichtspot oben links an der Rückwand der Schatten eines kleinen Scheinwerfergehäuses samt Halterung. Dieser prominente, sehr deutliche Schatten im Lichtkreis hebt sich von vielen anderen, nicht gezielt beleuchteten und daher weicheren Schatten ab und lässt den Vollmond und eine davor aufragende dunkle Baumkrone assoziieren. Figuren und Kostüme. Estragon, Spitzname Gogo, wird verkörpert von Matthias Brandt. Er ist 64 Jahre alt, 1,84 Meter groß und hat grünbraune Augen. Sein Haar ist kurz und graumeliert, genauso wie sein Stoppelbart. Als Estragon trägt er eine braune Sonnenbrille mit orangenen Gläsern. Um seinen Hals ist ein verwaschenes, türkisfarbenes Seidentuch gebunden. Er tritt in einer Bomberjacke aus khakifarbenem Wildleder auf, darunter ein lockeres, graumetallisches Stricktop und dazu ebenfalls metallisch glänzende Stretchshorts über einer löchrigen, schwarzen Netzstrumpfhose. Seine Halbstiefel sind aus schwarzem Wildleder gefertigt und laufen vorn spitz zu, wie Cowboy-Boots. Wladimir, Spitzname Didi, wird gespielt von Paul Herwig. Er ist 55 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat braune Augen, eine Glatze und einen Dreitagebart. Als Wladimir trägt er einen übergroßen Strickpullover mit breiten Querstreifen in blassem Grau und Grün. Kragen und Ärmel des Pullovers sind stark ausgeleiert. Dazu trägt er eine weite Buntfaltenhose in fleckigem Beige und braune Lederslipper mit hellen, löchrigen Socken. Die Rolle des Pozzo wird von Oliver Kraushaar verkörpert. Er ist 52 Jahre alt, 1,90 Meter groß und hat braune Augen. Sein Haar ist dunkelblond und schütter. Das Gesicht ist glatt rasiert. Pozzo trägt einen graugrünen Anzug im Stil der 80er Jahre mit breiten Schulterpolstern und Kragen. Dunkelgrüne Details an Taschen und Kragen bilden dazu einen starken Kontrast. Unter dem Sakko sitzt ein lockeres Hemd mit abstrakt-kubistischem Muster in Beige und Braun. Er trägt schlichte Cowboy-Boots aus beigefarbenem Wildleder. Lucky wird gespielt von Yannick Mühlenweg. Er ist 32 Jahre alt und 1,81 Meter groß. Das Haar ist kurz geschoren. Seine Augen sind leuchtend blaugrün. Als Lucky hat er eine weiße Kontaktlinse im rechten Auge, die seinen Iris verdeckt. Lucky ist die meiste Zeit stumm und wirkt oft apathisch. Zu Beginn trägt er ein weißes geripptes Unterhemd und knielange Boxershorts, auch in weiß. Ein dunkler Neoprengurt dient als Hüftschutz, da Lucky von seinem Herrn Pozzo an einem Seil geführt wird, das um seine Hüfte gebunden ist wie eine Leine. Das Seil ist schätzungsweise 10 Meter lang und wirkt dadurch sehr massiv. Im ersten Akt des Stückes sind Lucky und Pozzo beinahe die ganze Zeit durch das Seil aneinander gebunden. Pozzo zieht und zerrt am Seil, fesselt Lucky oder gibt ihm Raum, umherzustreunen. In einer Szene wickelt Pozzo das Seil um sich selbst. Es entsteht ein permanentes Machtspiel und er hat die totale Kontrolle über Lucky. Im zweiten Akt des Stückes trägt Lucky den graugrünen 80er-Jahre-Anzug von Pozzo, darunter sein geripptes Unterhemd. Anstelle eines Gürtels nutzt Lucky ein dünnes Hanfseil, das diagonal über eine Schulter verläuft und vorn und hinten an 2 Gürtellaschen geknotet ist. Auch hier ist das Seil um seine Hüfte gebunden. Im Stück tritt ein Komparse als Junge auf. Die Besetzung der Figur wechselt zwischen Roderich Gramse und Jürgen Linneweber. Beide Männer sind um die 70, haben graue Haare, faltenreiche, weiche Gesichter und hängende Schultern. Die Kleidung des Jungen erinnert an eine alte Schuluniform. Ein grünes, kurzärmeliges Frottee-Shirt mit zugeknöpftem Kragen ist in eine dunkelgraue, knielange Short gesteckt. Dazu ausgeleierte Kniestrümpfe aus heller Wolle und schwarze, ausgelatschte Halbstiefel. Etwas unerwartet gestaltet sich die Rolle der Souffleurin im Stück, die zunächst in einer Portalnische rechts sitzt, später jedoch auch kurz auf der Bühne steht. Philipp Hagen begleitet das Stück und ebenso die Pause mit Live-Musik auf verschiedenen Instrumenten. Unter anderem spielt er Tuba. Er ist Anfang 60 und hat kurzes, graubraunes Haar. Die Instrumente werden zuweilen auch im Rangfoyer gespielt, in den Saal übertragen und könnten daher über die Kopfhörer als Hintergrund zur Audiodeskription zu hören sein. Die 5 Schauspieler, die Souffleurin und der Musiker sind weiß. Das war die Einführung zu »Warten auf Godot«. Die Hörtheaterfassung entstand im Rahmen des Projektes Berliner Spielplan Audiodeskription Theaterlandschaft 2025. Die Autorinnen der Audiodeskription sind Anne Inken-Bickert, Tanja Eichler-Ojake und Roswitha Röding. Sprecherin Tanja Eichler-Ojake. Regie Imke Baumann. Tonaufnahme Simon Kracht, Berliner Ensemble.